Willkommen miteinander zu unserem nächsten Talk mit dem Titel »Kann ich einfach meine eigene Kunst verkaufen?« Und es spricht Verschiedenart. Sie ist Künstlerin, malt mit Pinsel und Farbe fröhliche, bunte Tiere, aber auch KünstlerInnen brauchen Hobbys und ihres ist das Löten. Als Mitglied der Blinken Arena, die ihr auch draußen schon gesehen habt, hat sie viele Jahre lang Lötworkshops auf Chaosveranstaltungen gemacht und auch heute ist sie hat einen Workshop zum bunten LED-Schmucklöten gemacht. Jetzt freuen wir uns auf ihren Talk.
Dankeschön. Das ist tatsächlich mein erster Talk auf einer Chaos-Veranstaltung und ein sehr spontaner. Das sind praktisch meine Rechercheergebnisse für mein eigenes Kunstbusiness. Und die teile ich heute mit euch. Ich bin keine Anwältin, also es können da tatsächlich auch Fehler drin sein. Und auch bei den Begriffen bin ich wahrscheinlich nicht immer ganz korrekt, wie ich mich ausdrücke. Aber so im Grunde sollte das dann schon passen, was ich mir da zusammen recherchiert habe. Grundsätzlich die Antwort auf die Frage ist Jein. Es kann natürlich jede Kunst verkaufen, aber es kommt darauf an, wie viel Aufwand man da reinsteckt, damit das legal passiert. Und genau, dann schauen wir mal rein, was ich so alles rausgefunden habe. Also wie startet das Kunstbusiness? So ist es bei mir gewesen. Ich habe Kunst gemacht, ich habe gemalt und gezeichnet. Ich habe meine Kunst gezeigt im Internet, auf Twitter, mittlerweile auf Blue Sky, auf Instagram und auf WhatsApp. Und es kommen dann Leute, die sagen, hey, das ist cool, kann ich mir das denn kaufen? Dann kauft jemand die Kunst und dann ist man happy, jawohl, jemand hat meine Kunst gekauft und dann wiederholt man das natürlich. Und schon ist die Frage, ja, wie ist denn das jetzt? Darf ich das oder nicht? Und schön wäre es natürlich, das wäre jetzt einfach so ein Hobby mit so ein paar finanziellen Vorzügen, aber so leicht ist es natürlich nicht, sonst hätte ich jetzt hier auch gar keinen Vortrag halten müssen. Und zwar, die gewerbsmäßige Tätigkeit hat damit gestartet, weil ich Handel treibe, also eine Handlung habe mit der Absicht, damit Umsatz zu erzielen, also Einnahmen zu erzielen. Und ich tue das regelmäßig, nachhaltig ist in dem Fall im Sinne von dauerhaft gemeint und selbstständig, also auf eigene Gefahr. So, und das sind so die Stichworte, die man da im Gesetz findet und damit ist es eine gewerbsmäßige Tätigkeit. Und es gibt da keinen Freibetrag, also man kann jetzt nicht da so ein bisschen was verkaufen und unter 1000 Euro ist es noch okay. Nee, wenn man das nach diesen Kriterien regelmäßig, dauerhaft betreibt und die Absicht hat, das eben öfter zu tun. Und es kann auch zweimal im Jahr ein Verkauf sein, das ist dann auch schon regelmäßig genug. Dann ist man eigentlich gewerbsmäßig unterwegs. Und dann muss man eigentlich in Richtung Gewerbe überlegen. So, das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage ist ja, es ist eigentlich dann ein Gewerbe notwendig, aber für Künstler gibt es dann eine Ausnahme, die findet man dann relativ schnell. Dafür müssen wir uns jetzt einmal angucken, was ist eigentlich Kunst. Kunst ist nämlich sehr eng definiert. Kunst ist ein einzigartiges Werk. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Aspekt, aber auch sollte dieses einzigartige Werk, was ich erschaffen habe, also oder man kann natürlich auch als Künstler gemeinsam ein Werk erschaffen, aber auf jeden Fall keine Kopie eines anderen Künstlers natürlich ist. Und der zweite Aspekt ist, dass dieses Kunstwerk keinen Zweck erfüllen darf und auch keine Funktion. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Also wenn ich jetzt solche Art von Kunst mache, eben ich male ein Bild, das habe ich mir ausgedacht, das ist nicht von irgendeiner Vorlage abgemalt, sondern aus meiner eigenen Idee entstanden. Dann ist es ein Kunstwerk, wo ich mich dann einer Vereinfachung bedienen könnte und sagen könnte, ach, ich mache jetzt nicht das große Gewerbe, sondern ich kann mich jetzt freiberuflich als freischaffende Künstlerin anmelden. Dann kann ich Kunst machen, kann die Kunst verkaufen, und hätte so ein paar Vorzüge, dass ich mich jetzt nicht als Gewerbe anmelden muss, zukünftig auch keine Gewerbesteuer zahle, falls ich mal so viel verdienen sollte, dass es in die Richtung Gewerbesteuer geht. Und ein weiterer Vorteil, die Künstlersozialkasse, über die könnte ich mich, wenn ich das jetzt hauptberuflich machen wollen würde, Kranken-, Pflege- und Rentenversichern. Das sind die Vorteile des freiberuflichen Kunstschaffenden. Aber es ist dann oft so, dass die Kunst eben doch einen Zweck hat. Zum Beispiel, wenn man schicke Ohrringe lötet, wenn die jetzt jemand haben wollen würde, dürfte ich die als freiberufliche Künstlerin nicht verkaufen, weil es sind Ohrringe und die haben ja damit einen Zweck, nämlich nicht nur ein Kunstwerk zu sein, was keine Funktion erfüllt. Vervielfältigungen. Jetzt habe ich ein wunderschönes Bild und drei Leute möchten dieses Bild haben. Naja, dann drucke ich drei Postkarten und dann hatten vielleicht noch ein paar mehr Leute was davon. Eine Postkarte hat einen Zweck. Also da ist man dann schon wieder, und es ist eine Vervielfältigung, das wäre dann schon eine gewerbliche Tätigkeit und für den freiberuflichen Künstler nicht mehr erlaubt zu gesehen. Also da muss man dann auch tatsächlich, jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Punkten, Online-Shop und Werbung sind nochmal Spezialfälle, ein Gewerbe anmelden. Unter Umständen braucht man dann tatsächlich auch beides, weil es man jetzt zum Beispiel einerseits Graffiti-Künstler ist, da ist man in der Regel ja mit einem Bild an einer Wand, wahrscheinlich gehört einem nicht mal die Wand, hat man dann einzigartiges Kunstwerk geschaffen, also perfekt freischaffender Künstler. Jetzt mache ich dann ein Foto davon und drucke ein paar Postkarten, die muss ich als Gewerbe dann verkaufen. Wenn ich es also richtig machen will, und da werdet ihr jetzt schon merken, in meinem Vortrag geht es dann schon darum, wenn man es ganz richtig machen will und sich an alle Regeln halten will, dann wird es schon ein bisschen aufwendig. Also ich müsste dann die Postkarten als eigenes Gewerbe anmelden und kann dort dann die ganzen Vervielfältigungen machen und dann auch Poster und was weiß ich was alles daraus drucken. Dann wäre ich auf der sicheren Seite. Wenn ich dann einige so Kunstwerke habe und die in, nicht nur einfach in der Galerie ausstelle und den Galeristen den Verkauf übernehmen lasse, sondern wie man in der heutigen Welt einfach sagt, naja komm, setz mal schnell einen Online-Shop auf, pack mal die 10 Bilder, die wir haben, einfach auf den Online-Shop, können die Leute schön durchscrollen, das Nutzererlebnis ist ja modern und wie man so das erwartet, oder auf Instagram schreib mal einen Price-Tag dazu und dann kann man das unkompliziert kaufen. Da war noch ein bisschen Werbung, noch so ein paar schicke Bilder und Reels auf Instagram und Co. Das, also speziell der Online-Shop, wird schon sehr klar in der Rechtsprechung dann als gewerbliche Tätigkeit eines Künstlers gewertet, weil die Geschichte dazu ist eigentlich, dass der Künstler dieser arme Schlucker ist, der Bilder malt und eben in der Vergangenheit nicht die Chance hat, da eigenes Marketing und eine eigene Verkaufsplattform aufzusetzen, sondern dann einen Galeristen brauchte, der das Bild ausstellt und der dann auch die Kundschaft hat, die Connections hat, der die Leute anlockt und die Ausstellungen anpreist, sodass dann darüber der Verkauf erfolgt. Und aus dieser Trennung heraus ist da praktisch auch noch diese gesetzliche Trennung, besteht die noch fort. Und deswegen ist diese freiberufliche Tätigkeit so stark eingeschränkt, weil die einfach noch dieses alte Künstlerbild abbildet, was es durchaus auch immer noch gibt. Von daher tendiere ich dazu, eher ein Gewerbe anzumelden, als diese freiberufliche Tätigkeit anzustreben. Bei der Werbung, das ist so ein bisschen so ein strittiger Punkt, da kommt es dann wahrscheinlich auf den Einzelfall drauf an, ob jetzt der freischaffende Künstler mal einen Instagram-Post posten darf, dass er eben Bilder malt. Also da bin ich jetzt nicht Richterin genug, um das beurteilen zu können. In der Regel liest man da, das kommt auf den Einzelfall drauf an. So, wenn wir jetzt dann also uns entweder für Gewerbe oder freiberufliche Tätigkeit entschieden haben, dann wissen wir schon mal, mit was wir jetzt auf das Finanzamt zugehen, weil das ist jetzt dann eigentlich die erste Adresse, wo man mit dieser Entscheidung hingeht. Man bekommt dann entweder erstmals eine Steuernummer, wenn man bisher keine hatte, oder eine neue. Und mit dieser Steuernummer ist man dann dazu verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben und die Einkünfte als Künstlerin, als selbstständige Arbeit anzugeben. Das ist nicht so super kompliziert. Also der Antrag als Freiberufler ist relativ unkompliziert. Und was man dann in der Steuererklärung abgeben muss, ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Die ist eigentlich einfach nur eine Tabelle, was hat man ausgegeben, um Kunstmaterial zu kaufen, was hat man eingenommen über den Verkauf von Kunst, und entweder kommt Plus oder Minus raus. Und wenn man das nebenberuflich macht, so wie ich, dann wird dieser Gewinn oder der Verlust, der bei dieser Rechnung rauskommt, einfach auf das sonstige Einkommen addiert oder davon abgezogen, und man zahlt dann eben mehr oder weniger Steuern auf das verbleibende Einkommen. Nicht sehr kompliziert, deswegen ist eigentlich der Teil dann der einfachere. Für mich war der Teil der Recherche der schwierigste, rauszufinden, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, um das ordentlich hinzubekommen. So, und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich mich da entschieden, was ich tun will, Gewerbe oder freiberuflich. Jetzt kommt noch eine Vereinfachung zum Glück. Es gibt die Kleinunternehmerregelung, die gilt auch für beide, sowohl für freiberufliche Künstler als auch für das Gewerbe, dass man bei einem Umsatz von bis zu 22.000 Euro im Vorjahr, und wenn auch dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz sind, dann gilt man als Kleinunternehmer und kann damit auf die Umsatzsteuervoranmeldung verzichten, muss auch keine Umsatzsteuer in den Preisen angeben. Das heißt, das vereinfacht einem das Leben sehr im Alltag. Das Bild kostet 50 Euro, da bekomme ich 50 Euro, da kommt keine Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer und sowas obendrauf. Genau, so, also das ist dann schon mal noch die einfachere Version. Solange man jetzt noch in diesen Grenzen bleibt, ist es eigentlich nicht sehr kompliziert bis hierher. Das heißt, jetzt kann man eigentlich loslegen zu sagen, hey, ich bin Künstler, ganz legal, jetzt kann ich so richtig die Werbetrommeln rühren und sagen, hier sind all meine Bilder, und kann mir überlegen, wo ich die denn jetzt eigentlich zeige, und um so ein bisschen Kundschaft anzulocken. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Sehr bekannt ist natürlich Etsy, aber auch alle anderen Social-Media-Plattformen kann man nutzen, um seine Werke so in die Bekanntheit zu steigern. Und dann kommt man natürlich schon, also unser eins kommt natürlich schnell auf die Idee, einen Online-Shop zu starten. Auch das ist dann eine gute Vertriebsplattform. Aber grundsätzlich kann man eigentlich überall dann einen Preis an die Bilder dran tackern. Ein Online-Shop oder Etsy vereinfacht halt für den Kunden das Nutzererlebnis, weil der das einfach anklickt und kauft und bezahlt und fertig und dann nicht irgendwie eine E-Mail schreiben muss oder eine Private Message oder irgendwie sowas. So, dann kommen wir aber natürlich noch zu einem weiteren Aber. Jetzt können wir Bilder verkaufen, aber die Bilder werden wahrscheinlich nicht an der Haustür abgeholt bei euch zu Hause, sondern man soll sie per Post schicken. Und dann kommen wir leider schon beim nächsten Dilemma an. Und bisher war es dann nach meiner Recherche sogar der einfachere Teil. Jetzt kam dann der tatsächlich etwas komplexere Teil, rauszufinden, was denn jetzt los ist, wenn man sich da auch an die geltenden Rechte in der EU in dem Fall halten möchte. Die EU-Verpackungsrichtlinie. Wer einen Online-Shop hat und irgendwas online verkauft, der kennt die wahrscheinlich schon. Ah ja, hier sind zwei Texte aufgetaucht, die sollten euch noch später überraschen, aber es ist nicht so schlimm. In Deutschland ist dieses Gesetz im Verpackungsgesetz manifestiert, weil diese EU-Verpackungsrichtlinie ist eben kein Gesetz, was sofort gilt, sondern als Richtlinie muss sie in den jeweiligen Ländern individuell implementiert werden, also als Gesetz verankert werden. Das führt dazu, zu einem dem größten Kritikpunkt auch an dieser Richtlinie, dass es nicht schon direkt gilt, sondern in jedem Land individuell implementiert werden muss, weil es bedeutet, für alle 27 EU-Länder gibt es ein eigenes Gesetz, und da, wenn man jetzt EU-weit verkaufen möchte, was ja schnell passiert, Deutschland, Österreich, da ist man ja schnell schon im deutschsprachigen Raum schon mal in der EU in zwei Ländern unterwegs, und da ist man dazu gezwungen, sein Unternehmen im Verpackungsregister des jeweiligen Landes zu registrieren. In Deutschland ist es das Lucid. Und eine Verpackungslizenz in dem jeweiligen EU-Land pro Land, in das man seine Kunst oder auch jedes andere Produkt, jetzt sind wir eigentlich sogar auch kunstunabhängig unterwegs, versenden möchte. Die EU-Verpackungsrichtlinie umfasst natürlich noch sehr viel mehr Themen zum Thema Recycling und Wiederverwendung. Also das hat schon seinen Sinn, diese Verpackungsrichtlinie. Es geht darum, Verpackungen zu reduzieren und nachvollziehbar zu machen und möglichst auf Recyclingmaterialien zu setzen und das Einbringen von Verpackungsmaterial und Müll vor allen Dingen in den Endverbraucherverkehr praktisch zu reduzieren. Aber das Problem ist halt, es gibt da keine Bagatellgrenze. Das heißt, theoretisch ist man schon mit dem ersten Produkt, was man kommerziell in ein EU-Land versendet, verpflichtet, sich allein schon für das erste Paket mit diesem Gesetz und auch seinen Pflichten zu beschäftigen. Und das, was halt den Aufwand bedeutet, ist eben diese Registrierung in dem Register pro Land und die Verpackungslizenz pro Land. Kostet Zeit und Geld und es sind dann auch die Implementierungen weichen dann im Detail auch ab. Also Österreich, weiß nicht, vielleicht habt ihr auch ein bisschen sowas gesehen, dass irgendwelche KünstlerInnen gemeldet haben, sorry, liebe Österreicher, ich kann an euch nicht mehr verschicken, weil bei denen ist es so, dass man einen notariell beglaubigten Stellvertreter in Österreich benötigt, um dass der diese Verpackungslizenz für das Unternehmen organisiert. Das kann man also nicht selbst tun, sondern das kann nur so ein Stellvertreter und das muss notariell beglaubigt sein. Was das natürlich unfassbar aufwendig macht und deswegen auch viele sagen, ja gut, dann Österreich wird von der Liste gestrichen. Aber man darf dann nicht sagen, ich verkaufe nicht mehr an Österreicher, weil dann kommt nämlich das EU-Antidiskriminierungsgesetz, was sagt, nee, du darfst kein EU-Land in deinem Online-Shop ausschließen. Jeder EU-Bürger, jede EU-Bürgerin muss bei mir einkaufen dürfen. Aber ich muss nicht an alle Länder verschicken. Ich kann also sagen, ich verschicke nach Deutschland, ich verkaufe an alle, aber ich verschicke nur innerhalb von Deutschland. Das heißt, dann hat der Kunde oder die Kundin das Problem, sie brauchen eine deutsche Adresse, an die ich hinschicken kann. Und das könnte jetzt natürlich ein Bekannter oder Verwandter oder Freund sein. Und dann kann der oder diejenige das weiterleiten. Aber schlussendlich ist es natürlich so, dass es diese Personen eher ausschließt, weil das natürlich wahnsinnig kompliziert ist, dann über den Weg noch an ein Produkt aus Deutschland ranzukommen. Ja, aber so ist es leider so, wenn man da nicht jedes Land abdecken möchte, zeitlich und finanziell, dann ist das die Lösung, die einem übrig bleibt. Es gibt eine neue Regulation, die soll die alte EU-Verpackungsrichtlinie ersetzen, wohl auch noch mal ein bisschen besser vereinfachen und vereinheitlichen. Die ist jetzt seit Februar 2025 in Kraft oder es gibt sie. Jetzt kommen meine nicht anwaltischen Fähigkeiten der Ausdrucksweise. Die gibt es jetzt noch eine Karenzzeit bis 2026, bis wann da wirklich die Richtlinie umgesetzt werden muss. Also ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, was da jetzt an Neuerungen enthalten ist. Aber an dieser Stelle gibt es hier einen Link, den habe ich jetzt eigentlich erst heute neu erfahren, weil es gibt natürlich so Services, die einem das abnehmen, diese ganze regulatorische Geschichte mit allen EU-Ländern und was gilt jetzt wo und was muss ich wo tun. Aber die kosten natürlich auch Geld. Aber dieser Link hier, der Vollständigkeit halber, ist jetzt einer, der mir heute empfohlen wurde, wo es wohl kostentechnisch nicht ganz so exorbitant teuer ist, den Service zu nutzen, um sich ja EU-weit diese ganze Recycling-Verpackungsgeschichte zu lösen. Genau. Und zu guter Letzt noch ein ganz kleiner Ausflug zur Produktsicherheit. Ich meine, bei Kunst, also wenn man jetzt von einem Bild ausgeht, was jetzt mit Farben gemalt ist, ist jetzt nicht so viel, dass man sich allerhöchstens vielleicht am Papier schneiden könnte oder so. Aber es gibt ja dann durchaus Kunstwerke, bei denen vielleicht die Produktsicherheit relevant ist. Also da ist die Kunst auch nicht ausgenommen. Es ist an jedem Produkt selbst und auch in, zum Beispiel eben in einem Online-Shop muss ein Absatz drinstehen zur GPSR. Das ist ein europäisches Recht, was nicht als Richtlinie implementiert ist, sondern direkt für alle Länder gilt. Also keine individuellen Implementierungen, Gott sei Dank. Und da ist es eben so, dass jedes Produkt und damit eben auch Kunst diese Informationen zur Produktsicherheit am Produkt im Onlineshop auch am Produkt jeweils erkenntlich sein müssen. In meinem Fall mit Bildern ist es relativ easy, da gibt es nichts zu beachten. Aber man ist eben auch dazu verpflichtet, diese Prüfung der eigenen Produkte regelmäßig durchzuführen und die Produktsicherheitsinformationen up-to-date zu halten. Gut, wenn man das dann auch noch hat, dann ist man jetzt wirklich super safe, seine Sachen an den Mann oder die Frau oder divers zu bringen. Und dann gibt es noch die kleine, aber feine Sonderbehandlung von Social Media. Auf die möchte ich jetzt zu guter Letzt auch noch eingehen, weil dort gibt es auch so ein paar Fallstricke. Hat vielleicht der oder die eine oder andere auch schon mal gehört. Die Musik, speziell auf Instagram, der wird immer vorgeschlagen. Man soll doch sein Video oder auch Foto mittlerweile mit einer schönen Musik untermalen. Und gerade gängige Hits sind natürlich super, das zieht die Leute an. Und das ist aber schwierig, weil diese Musik ist in der Regel lizenzmäßig geschützt, also vor allen Dingen für den dann ja sichtlich kommerziellen Gebrauch nicht erlaubt, die zu verwenden. Das ist aber gerade auf diesen Social-Media-Plattformen überhaupt nicht transparent, dass das so ist, also wird man nicht gewarnt, auch wenn man einen geschäftlichen Account hat, aber man muss es eben selber wissen. Und davon ist definitiv abzuraten. Da gibt es dann schon mehrere Fälle, von denen ich gehört habe, wo sehr hohe Abmahnsummen dann von kleinen Gewerben gefordert wurden, weil die Dauer der Nutzung ist dann oft entscheidend für die Kosten, die man dann zu tragen hat. Wenn das Video schon 3 Jahre alt ist und seitdem mit dieser Musik da vor sich hingedudelt hat bei den UserInnen, dann zahlt man für diese Dauer der Nutzung dieser Musik unter Umständen. Es gab dann auch mal was, wovon ich gehört habe, dass sich so Lizenzen, selbst wenn man dann so lizenzfreie Musik für kommerziellen Gebrauch geeignet irgendwie nutzt, auf schnellen, unkomplizierten Wegen, dass die nachträglich noch eine andere Lizenz bekommen haben. Das merkt man dann als UserIn nicht, dass das Lied, was man da vor 2 Jahren hinter sein Foto gelegt hat, jetzt mittlerweile gar nicht mehr für kommerziellen Gebrauch freigegeben ist, kostenlos. Das ist jetzt aber eine Geschichte, die ich gehört habe, dass sowas passiert sein soll. Weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert sein kann, aber genau, das heißt, es ist halt super schwierig, da fremde Musik als Hintermalungsmusik zu verwenden und da muss man dann genau aufpassen, was man da tut. Es gibt dann schon so Portale und auch Facebook hat ja, oder die Meta hat ja so eine Soundcloud, wo man nach Lizenzen auch gezielt recherchieren kann und diese Musik dann einsetzen kann, eben mit diesem Risiko, dass sich vielleicht diese Lizenz über die Zeit ändert oder die, ja, genau. Es gibt aber auch KünstlerInnen, die extra frei verfügbare Musik bereitstellen, die auch für den kommerziellen Gebrauch genutzt werden darf. Genau, die hat aber natürlich nicht diesen Sogeffekt, wie es die aktuellen Hits oder so hätten, die man da hinterlegen kann. Genau, also das sei mal noch zu den Social Media Fallstricken gesagt. Und somit haben wir eigentlich jetzt alle mir bisher über den Weg gelaufenen Fallstricke geschafft, was man so tun muss, um seine Kunst legal verkaufen zu können. Es ist schon einiges. Und mein Fazit ist dazu auch, ja, das Thema Gewerbe, freiberuflich, Kleinunternehmerregelung, das geht noch so einigermaßen. Verpackungsgesetz ist schon ein Hammer und Produktsicherheit ist auch verhältnismäßig einfach zu umschiffen und zu lösen. Wenn man dann mal dieses Konstrukt gebaut hat, unter dem man dann legal arbeiten kann, dann ist es so im Alltag, hat man dann eine Struktur gefunden, mit der man dann gut arbeiten kann und sich nicht tagtäglich mehr damit beschäftigen muss. Es ist dann schon teils ein bisschen aufwendig, gerade zu Beginn, und es kostet dann auch gerade diese Verpackungslizenzen auch erstmal Geld, und da kommt man auch nicht drum rum, wenn man Etsy verwendet, die sind ja auch nur eine Verkaufsplattform, da muss man sich schon um seinen eigentlichen Shop und die Legalität der Aktivitäten und des Versendens per Post selber kümmern. Aber ja, wenn man es richtig machen will, müsste man all diese Gesetze eben so befolgen, so ungefähr, wie ich es jetzt beschrieben habe, unter Vorbehalt. Genau. Das war mein Rundumblick. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt und vielleicht auch zu anderen Schlüssen gekommen seid.
Ja, dann herzlichen Dank. Erstmal Applaus für unsere Sprecherin. Ich weiß jetzt auch, warum in dem Abstract stand, das Finanzamt ist das kleinste Problem. Jetzt hat sich mir, diese Frage hätte ich sonst gehabt, die hat sich schon beantwortet. So, dann gerne eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Ideen. Vielleicht geht's ja, schauen wir mal.
Ja, hallo, Dankeschön für den Vortrag. Das war toll. Ich habe eine Frage, und zwar, du meintest vorhin, dass es so immer wieder Aktualisierungen gibt, wie jetzt dieses eine Verpackungsgesetz, was in einer neuen EU-Richtlinie neu geregelt wird. Und dass es ja Firmen gibt, die für dich so, oder die für die Kunden sozusagen die, die Regeln wahrscheinlich immer wieder neu rausfinden. Und wie machst du das? Also hast du auch eine Firma, die das für dich macht, oder du machst das komplett selbst, ne? Du wirst dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie machst du das, dass du die Neuerung sozusagen rausfindest?
Ich habe es leider super schlecht verstanden.
Also die Frage war, wie bekommst du raus, wenn es neue Regelungen gibt? Hast du eine Firma dafür beauftragt oder kriegst du das alles selber raus?
Also momentan versuche ich, das selber rauszubekommen. Da ist es tatsächlich so, dass ich auf Social Media in so Künstler-Community unterwegs bin, wo sich so gegenseitig informiert wird, was natürlich gewisse Lücken haben kann. Ansonsten würde es Sinn machen, sich mit einem Steuerberater in die Richtung abzusichern, dass der den Auftrag hat. Oder es gibt auch Anwälte dafür, die praktisch diesen Service anbieten, einen über neue Gesetze und Richtlinien zu informieren. Gerade beim Thema Online-Shop ist auch tatsächlich sehr viel immer wieder, was sich ändert, welche Informationen jetzt wo und wie zu stehen haben, was man nicht mehr so hinschreiben darf oder so. Da gibt's dann schon auch im Detail, das, worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin, immer mal wieder Änderungen, die man auf dem Schirm haben müsste. Momentan versuche ich das selber, und bei dem Verpackungsgesetz, da übernehmen die Firmen oftmals die Garantie, dass sie über die Neuerungen natürlich Bescheid wissen in dieser Service-Fee, die man da bezahlt.
Als Anmerkung dazu, ich bin mal abgemahnt worden wegen einer Änderung, weil was geändert wurde, und dann hat mir meine Anwältin gesagt, ja, hast du nicht den Bundesanzeiger im Abo, weil da steht sowas drin. Also wenn du informiert sein willst, den Bundesanzeiger, das ist super schön Lektüre, kann man ganz schön lesen, da kann man sowas nachlesen.
Gleich die nächste Frage.
Ja, hallo, ich komme aus Österreich.
Oh, Entschuldigung, dass ich euch...
Nein, also diese Notargeschichte, es wundert mich überhaupt nicht. Ich hätte eher damit gerechnet, dass du persönlich dort antanzen musst und deine Nummer ziehen musst, von Montag bis Donnerstag, 9 bis 12. Also so viel zu dem. Aber was mich interessiert ist, was kosten diese Registrierungen? Weil du, wenn es da Pech hast und erfolgreich bist, musst dich ja in 26 EU-Staaten registrieren. Und was bedeutet das für die, also in der Praxis für die Verpackungen? Was steht in der Richtlinie drin? Was musst du da befolgen?
Mhm. Ja, Also was es pro Land kostet, gibt es gar keine so gute Übersicht, weil auch das ist dann meistens hinter einer Paywall schon, dass dieser Service dann schon kostet, dass jemand das aufbereitet hat und alle Gesetze in den jeweiligen Ländern dazu durchforstet hat. Ein paar hundert Euro pro Land ist auf jeden Fall damit zu rechnen, ja. Und es gibt noch Länder, die haben es nicht implementiert. Da kann man noch verständen, ohne dass es diese Lizenz zu zahlen gibt. Aber auch das müsste man dann wissen, welches das denn ist. Also das ist dann schon schwierig und schwer zu durchschauen. Und was gehört zur Verpackung? Da gibt es im Prinzip gar keine Ausnahme. Selbst der Aufkleber, den man so auf Kiwis und Bananen, also gilt ja für alle Produkte, also selbst der Aufkleber mit der Marke und Herkunftsland auf Kiwis und Bananen ist eine Verpackung und auch die wird an den Endverbraucher verteilt und auch die gehört dazu. Also selbst sowas bedeutet, dass das Unternehmen schon sich eine Lizenz besorgen muss. Genau, da ist also wirklich gar nichts ausgenommen. Es gibt Ausnahmen für Antiquitäten und noch irgendwas. Aber ja, also für mich hat es keine Ausnahme gegeben. Kunst ist da leider nicht mit drin. Also schon eher so für große Unternehmen, finde ich. Ne? Die können da hier ein paar hundert Euro in der Gegend rumschieben. Aber so als kleines Einzelunternehmerchen ist es schon schwierig. Da gibt es noch eine Frage.
Ja, ich hatte gerade die gleiche Frage.
Kannst du das Mikro ein bisschen näher hin tun?
Ja, hört ihr mich jetzt besser?
Ja, besser.
Ja, okay. Ich hatte gerade die gleiche Frage an und habe versucht, über Recherche das gerade zu lösen. Auf mehreren Seiten wurde mir Verpackungslizenz Vergleich 24 empfohlen. Da kann man wohl alle Daten eingeben und kriegt dann so einen ungefähren Bereich, mit wie viel man rechnen muss. Es steht hier, für Kleinunternehmer kann es auch eher so im zweistelligen Bereich liegen, wenn es nur geringe Mengen oder geringe Größen sind. Vielleicht hilft das so zur Einordnung. Aber die Webseite scheint irgendwie ganz nett zu sein. Da kann man auch so Getränkekartons oder je nachdem, was man halt so hat, eingeben. Und vielleicht hilft das, ja. Das ist jetzt das, was ich in 5 Minuten recherchieren konnte.
Ja, Dankeschön. Ja, da haben sich schon ein paar Geschäftsmodelle dazu entwickelt. Ja, zu Anfangszeiten war es noch sehr viel undurchschaubarer. Wahrscheinlich lohnt sich das, mal wieder zu checken, was es da für Services gibt.
Hallo, mir fehlt dazu bloß ein, vielleicht müsste man ja mal diese Verpackungsrichtlinien aller EU-Länder über Frag den Staat oder ähnliches befreien und allen zur Verfügung stellen.
Ja, gute Idee.
Ich komme mal wieder nach vorn.
Ja, danke schön.
Ich habe noch einen Moment Zeit. Wie sieht's aus? Habt ihr noch Fragen, Anmerkungen? Ja, also ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Bleibt dir da noch Zeit für Kunst? Das wäre jetzt irgendwie meine Frage.
Am Anfang
also,
nicht.
Also um da einmal über die Hürde drüber zu kommen, das ist doch schon eine Menge an Zeit zu investieren und dann auch noch Geld. Das muss ja auch wieder reingespült werden oder rechnest das halt mit deinem gewöhnlichen Einkommen gegen?
Genau.
Ja, naja. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Nochmal für den Vortrag. Nochmal einen Applaus.
Dankeschön.